Willkommen zum Online-Gottesdienst. Ich bin Reinhard Meyer, Pfarrer der Evangelisch-Reformierten Kirche, WB in Rankweil. Wir machen digitalen Gottesdienst wegen der Corona-Krise. Das nächste Mal, das heißt nächsten Sonntag, wird Pfarrer Klaas Rosemar die Predigt halten und den Gottesdienst und halt wieder digital. Diese Woche hat die Regierung eine Lockerung der Krisenbeschränkung bekannt gegeben und damit auch wieder Gottesdienste freigegeben, die ab dem 15. Mai in einer gewissen Beschränkung wieder gehalten werden können. Ich sage davor dann noch mehr dazu. Jetzt zum Gottesdienst. Ich beginne ihn und eröffne ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn des Gottesdienstes wollen wir uns reinigen vor Gott und allfällige Sünden ihm dann auch bekennen. Und als Anleitung oder Reinigungsvorlage lese ich euch das Doppelgebot, das der Herr Jesus Christus in Matthäus 22 ab Vers 37 sagt. Er wiederholt da nur, was im Alten Testament schon geschrieben ist. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist, wie er sagt, alles. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Alte Testament. Und nicht nur das, nicht nur Gesetz und Propheten, sondern auch die Schöpfungsordnung. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist sein Geschöpf denn doch auf ihn ausgerichtet und soll tun, was der Schöpfer sagt und ihm danken, was Gott ihm gibt. Ja, wenn der Herr Jesus das so sagt, dann denken wir vielleicht, ja, okay, das ist kein Problem. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ganzem Herzen, ganzer Seele, dem ganzen Verstand. Kein Problem. Ich habe das jedenfalls so gehört. Und das von Christen ist kein Problem. Und den Nächsten wie dich selbst? Ja, auch kein Problem. Und frage ich nach, wie ist das mit deiner Nachbarin? Und wie ist das mit dem? Ja. Naja. Also wenn wir dieses Doppelgebot hören, dann ist das zu schwer für uns. Und wer sagt, dass er Gott liebt mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, der kennt sein eigenes Herz nicht und kennt seine Seele nicht und er kennt auch Gott nicht. Das muss man einfach dazu sagen, denn unser Herz und unsere Seele ist nicht fähig, Gott zu lieben. Und mit dem Verstand, da sind wir kümmerlich. Der ist nicht so hell, als dass wir ihn lieben könnten. Und den Nächsten, ja, da liebe ich mich als mir Nächsten doch etwas mehr. Wozu sagt der Herr Jesus das? Er sagt es, damit wir uns selbst erkennen. Und dass wir erkennen, dass wir eben dieses Gebot, zu dem Gott uns geschaffen hat, eben nicht tun. Und auch es nicht tun können. Das ist das Erste, was er dadurch sagt. Das Zweite, und das ist wichtig und gut, er hat es getan. Und das ist im Neuen Testament dargestellt. Er hat Gott geliebt über alles und die Nächsten mehr als sein Leben. Er hat es ja hingegeben für Gott und ja, für die Seinen. Also das ist das Zweite. Und das Dritte, ja, das gilt auch. Wenn er seinen Jüngern sagt, dass sie sich selbst hassen sollen, ja, wie geht das? Und ihm nachfolgen sollen, ja, das gehört zusammen. Wenn sie sich selbst erkennen, wie sie sind und was sie da im Kopf haben und im Herzen haben, ja, dann lernen sie ihn an für sich mehr lieben und folgen ihm. Und das sollen wir auch tun. Dieses Doppelgebot führt uns zu Jesus Christus hin. Es ist ein Pädagoge auf ihn hin und wir sollen ihm folgen. Zugleich sollen wir natürlich auch das empfangen, was er uns gibt. Er hat sie gehalten. Er hat es gehalten für Gott und für die Seinen. Und wir dürfen da seine kostbare Gabe der Gerechtigkeit und der Heiligkeit oder Reinheit dankbar empfangen. Und ja, reinigen wir uns. Ehren wir Gott, indem wir unsere Sünden bekennen. Wir tun das still und ich werde danach beten, laut um Vergebung und Wiederherstellung. Wir werden still. Allmächtiger Gott, du sagst in deinem Wort, im Brief von Petrus, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Leben. Und wir bekennen dir, dass wir das nicht sind. Es mangelt an vielem. Es mangelt auch an gutem Willen. Es mangelt an guten Taten und an rein Taten. Ich möchte dich bitten, um deines Sohnes willen, vergib uns. Vergib unsere Schulden in dem allen an ihn. Und rechne uns seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit an. Rechne all seine Taten, die er getan hat, uns an. Und schau uns an als deine reumütigen Kinder, die zu dir kommen, um Vergebung bitten und dich bitten, dass du sie lehrst und aufbaust. Dir zur Ehre, uns zum Guten. Amen. Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, ich komme zur Predigt und ich lese und lege den zweiten Brief des Apostels Petrus aus. Am Anfang des Briefes schreibt er, dass die Christen durch Jesus Christus Kostbares geschenkt bekommen haben. Alles, was man zum Leben mit Gott und Mensch braucht, ist gegeben. Und wer dieses Kostbare auspackt, hat für seine Zukunft auch noch ein nicht weniger kostbares Versprechen. Und da Gott das verspricht, hat man es praktisch schon in der Tasche. Was sind die zwei Kostbarkeiten? Es ist erstens der Glaube an Jesus Christus und zweitens der offene Eingang in den Himmel. Oh, denken vielleicht manche, ein Lottosechser wäre mir lieber oder dass das Kreuzweh aufhört oder wo es halt sonst noch irgendwo weh tut. Und Glaube, ein kostbares Geschenk, das ist doch mehr ein Gefühl. Und eine Politikerin sagte im Nationalrat letzte Woche, wer nichts weiß, der muss glauben. Naja, Und bezüglich Himmel, da kommen vielleicht so Sprüche in den Kopf. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Oder brave Mädchen kommen in den Himmel, die anderen kommen überall hin. Naja, das ist nicht das, was Gott schenkt. Das ist nicht der geschenkte Glaube an Jesus Christus. Denn der ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und bezüglich Himmel, ja, der ist eigentlich nur für den Herrn Jesus Christus offen. Ich habe für den kommenden Abschnitt, den ich gleich lese, drei Punkte aufgestellt. Erster Punkt, hier ist nicht alles. Zweiter Punkt, Wissen ist nicht alles. Drittens, Glauben bringt alles. Erster Punkt, hier ist nicht alles. Und ich lese die Verse aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, 12 bis 15. Deswegen will ich es nicht vernachlässigen, euch immer daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gefestigt seid in der vorhandenen Wahrheit. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Denn ich weiß, dass ich mein Zelt bald abbrechen muss, wie mir auch unser Herr Jesus Christus erkennen lässt. Wie mich. Ich will aber dafür eifrig bemüht sein, dass ihr euch das auch nach meinem Abschied jederzeit ins Gedächtnis rufen könnt. So schreibt er. Immer wieder dasselbe. Immer an dasselbe erinnern. Immer dieselbe alte Leier. Das klingt langweilig. Vielleicht so langweilig, wie wir am Anfang des Gottesdienstes die 10 Gebote verkünden, die wir nicht wirklich halten, so langweilig, wie dass der Herr Jesus sie nicht nur für sich und Gott gehalten hat, sondern auch für, ja, wen wohl? So langweilig, wie die Sünden ihm bekennen und sich von ihm reinigen und bessern lassen. Ist das wirklich langweilig? Der Gottesdienst ist die Vereinigung mit dem Herrn Jesus, wie Hebräer 10, 25 sagt. Und der Herr Jesus selbst sagt in der Gemeinderede und verspricht, dass er in der Mitte ist. Ja, ob ihm da nicht auch langweilig ist? Petrus wird in Jesu Namen nicht müde, daran zu erinnern, obwohl es für manche immer eben dieselbe alte Leier ist. Er ist sogar so lästig, dass er lebenslang aufwecken will, fest im Herrn Jesus zu bleiben. Hilft da, das ist eine Frage, hilft da andauerndes Wiederholen? Müsst ihr nicht irgendetwas Aufregendes Neues bringen, eine Show abziehen? So wie ein junger Prediger. Er hat seine Gemeinde aufgeweckt, indem er nach dem Gebet einfach einen Revolver gezogen hat und damit auf die Gemeinde gezielt hat. Ja, da waren sie wach. Nein, Petrus will das nicht so machen. Er will immer dieselben Heilstatsachen wiederholen, solange er in diesem Zelt ist. Zelt. Das klingt jetzt allerdings aufregend. Er hatte zwar ein schönes Haus am See und naja, vielleicht ist ihm langweilig geworden und er will zur Abwechslung campen gehen. Manche finden das sehr schön und tun es auch gern. Nein, Petrus bezeichnet hier mit Zelt seinen Körper, in dem die Seele nur vorübergehend bleibt. Mit Zelt nimmt er auch Bezug auf Israel, das 40 Jahre lang in Laubhüttenzelten leben musste, weil sie Gott gegenüber so bockig waren. Langes Zelten. Allerdings, und das ist bei Israel beachtlich, Gott lebte während dieser Zeit auch im Zelt, Stiftshütte, Tabernakel oder Zelt der Begegnung genannt. Ein Zelt, naja, ich mag's nicht so. Und ein Zelt ist aber auch nicht angemessen für Gott. König David, der im Palast wohnte, fand das auch so. Und er setzt dann alles daran, Gott einen Tempel zu machen. Aber der war auch vorübergehend und nicht angemessen, wie Salomo sagt in 1. Könige 8. Gott versprach allerdings David, dass er ihm ein Haus bauen wollte. Und ein Haus ist etwas Unterschiedliches zu einem Zelt. Kein vorübergehendes Haus, ein beständiges. Das baut allerdings Gottes Sohn, der von seiner menschlichen Abstammung auch Davids Sohn war. Und dieses Haus, das Gott baut, ist die Gemeinde. Die Kirche. Sie ist beständig, weil sie der Herr Jesus vom Himmel her baut und sie in den Himmel hinein mündet. Und weil er das baut und sie auch im Himmel mündet, ist sie darum jetzt schon Gottes Haus. Epheser 2, 22. Die Frage, die sich uns dabei stellt, sind meine Gemeinde oder Kirche und bin ich eine angemessene Wohnung für Gott? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir Nein sagen. Wenn wir aber an Jesus Christus glauben, müssen wir Ja sagen, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, sagt uns Kolosser 2,9. Und wenn wir mit Jesus eins sind, dann wohnt Gott auch bei uns. Denn der Herr Jesus gibt uns seine kostbare Gerechtigkeit und Reinheit. Wir geben ihm dafür die Sünden und den Dank. Und die vielleicht langweilige empfundene Reinigung im Gottesdienst ist keine alte Leier. Und der gebotene rechte Dank ist es auch nicht. Zurück zum Zelt. Das Wohnen der unsterblichen Seele im unbeständigen Körper ist vorübergehend. Und der Körper ist nicht alles, jedenfalls hier im Leben. Und das Leben hier ist auch nicht alles. Es gibt da noch mehr. Und Gott zieht zu seinem Sohn und der bringt ins beständige Haus Gottes, das er jetzt auf Erden sicher und gut gegründet baut. Und jetzt müssen wir uns das Haus anschauen. Das Fundament dieses Hauses, in dem Gott wohnt, ist, was der Herr Jesus getan hat und tut. Es hat vier feste Wände. Die erste Wand ist, Gottes Wort wird gehört und umgesetzt. Die zweite, Gottes Kinder pflegen Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Also ja, die untereinander, da ist das in dieser Zeit etwas schwer möglich. Die dritte Wand, der Sünde wird in diesem Haus kein Raum gegeben. Sie wird bekannt. Die vierte Wand, Gott wird geehrt. Und das Dach, zu dem kommen wir auch, das Dach ist offen für den Himmel und die Tür ist offen für reuige Sünder. Das ist Gottes Haus. Und Petrus erinnert dauernd dran und weckt dafür auf. Also wir haben hier nichts Beständiges. Er weiß auch, dass er bald sterben wird, sein Zelt abgerissen wird. Er weiß allerdings auch, dass seine Seele dann beim Herrn sein wird. Und er weiß auch, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt und er dann einen unvergänglichen, herrlichen Körper bekommt, der nicht vergeht. Schluss vom ersten Punkt. Leben hier ist nicht alles. Es ist vergänglich und unbeständig. Und die Frage an uns ist, bist du fest im Herrn Jesus, das heißt fest gegründet und gut gebaut in seinem Haus? Nein? Ja? Wir kommen zum zweiten Punkt. Zweitens, Wissen ist nicht alles. Petrus schreibt in Vers 15 bis 18, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Kraft und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus bekannt machten, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis durch jene Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Und die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Stimme hörten wir vom Himmel kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. So, wenn man im Fernsehen althistorische oder religiöse Berichte sieht, kommt die Bibel recht oft vor, zwangsläufig. Sie wird allerdings dann oft als Mythos bezeichnet. Und Petrus benutzt dieses Wort hier auch. Die Apostel sind aber nicht Mythen oder Fabeln gefolgt. Mythen oder Fabeln, das sind fantasievolle Geschichten, die eine Moral haben, aber halt nicht wahr sind. Goethe zum Beispiel schrieb die Fabel von, bitte festhalten, Reinhard Fuchs, die unter dem Namen Reinecke Fuchs bekannt wurde. Seitdem gilt der Fuchs als schlau und als guter Ratgeber. Also, hört jetzt gut zu, besonders wenn ich Gottes Wort auslege. Das ist mein Rat. Die Bibel ist keine fantasievolle Geschichte, sie ist ein Tatsachenbericht, auch wenn die Tatsachen jetzt noch nicht sichtbar sind oder nicht so gesehen werden. Petrus schreibt von dem, was er aber gesehen und gehört hat. Und er schreibt hier von an für sich von der Herrlichkeit des Herrn Jesus, die er kurze Zeit gesehen hat. Im Alten Testament stehen drei Ankünfte, drei Advente von Jesus Christus. Erstens sein Kommen als Kind, zweitens sein Kommen im Heiligen Geist, seinem Stellvertreter, drittens sein herrliches Kommen am Ende der Zeit. Für alle drei Kommen war Petrus Zeuge, mit ihm die anderen Apostel. Das dritte Kommen hat er allerdings auf dem Berg nur in einer Art Vorschau gesehen, wie der Herr Jesus kurz in die zukünftige Herrlichkeit umgestaltet wurde. Vergleichbar wie wenn eine Raupe sich verpuppt und dann in der Herrlichkeit eines Schmetterlings erscheint. Das hat er kurz gesehen. Und er hat auch gehört, was Gott gesagt hat, wie Gott seinen Sohn geehrt hat. Und er hört auch, was Gott über ihn gesagt hat. Und er hat etwas gesagt, was er an für sich nur zu ihm sagen konnte. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Also Petrus sah und hörte diese drei Tatsachen, keine Mythen. Und damit ermutigte er auch heute noch Christen folgendermaßen. A. Jesu Herrlichkeit wird wiederkommen und mit ihm auch die Herrlichkeit für die Seinen. B. Der Herr Jesus wird von Gott geehrt, er soll auch von den Seinen geehrt werden. C. Gottes Wohlgefallen an seinem Sohn, der war der Einzige, an dem Gott an für sich wirklich nur Wohlgefallen hatte, das gilt aber durch Jesus Christus auch für seine Erlösten. Das ist das ABC und das sind die Ermutigungen. Also wenn wir als Schüler des Herrn, den Herrn Jesus ehren, auf sein Wiederkommen zuleben, hat Gott auch Wohlgefallen an uns. Und wir werden einen unvergänglichen Körper erhalten. Petrus schreibt weiter und ich lese Vers 19. Wir haben das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Gott hat erfüllt, was er im Alten Testament prophezeit hat, bis halt auf die herrliche Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Und damit auch, ja, die Herrlichkeit seiner Gemeinde. Die ist erst dann herrlich. Aber da das meiste schon wortgetreu getan hat, haben wir guten Grund zu vertrauen, dass er das Versprochene in der Zukunft auch noch tun wird. Gut darauf achten, schreibt Petrus. Auf dem Berg sagte Gott den Aposteln bezüglich seines Sohnes, ihn hört. Hören, sagte, nicht sehen. Das gilt auch beim Licht am dunklen Ort, von dem Petrus schreibt. Auch wenn die Sonne aufgeht, ist das Dunkel da. Diese Welt ist schön, aber voll mit Sünde, Tod, Leid, Verderben. Und das meint er. Und er weiß, dass die Dunkelheit der Sünde leider auch in Gottes Haus hineinwirkt. Aber wie nach dunkler Nacht der Morgenstern den Morgen ankündigt, ist es auch mit Gottes Wort. Es gibt Licht für Herz und Seele, die jetzt zum Teil umnachtet sind. Das Wort ist der Herr Jesus selbst. Er ist eins mit seinem Wort und wer sein Wort hat, hat ihn. Und laut Offenbarung 22,6 ist er auch der Morgenstern. Gewinnt er oder gewinnt das Wort im Herzen Raum, wird sowohl unser Dunkel sichtbar, wie auch er. Abscheu vor sich selbst und Liebe zu ihm wachsen. Und das ist etwas, was den Christen durchzieht und wie der Apostel in 1. Timotheus 1,15 auch bekennt. Lernt man sich selbst kennen oder lernt man den Herrn Jesus kennen, dann lernt man sich selbst kennen. Das Dunkel der eigenen Seele wird einem bewusst. Der Herr Jesus sagt einmal bei Lukas, wer nicht sich selbst hasst, kann nicht mein Jünger sein. Und das ist schon logisch. Wenn ich meine Sünde erkenne, mein Inneres, dann fliehe ich zu ihm hin. Und wenn ich dann ihn erkenne, dann erkenne ich auch seine Gnade, seine Liebe, seine Größe und das, was er auf sich genommen hat. Und nimmt mich zu lieben. Da sagte eine junge Frau, die zu ihrem Freund gezogen war, da habe ich ihn so richtig kennengelernt. Jetzt reicht's. Ich habe genug von ihm. Und das ist beim Herrn Jesus umgekehrt. Wer ihn besser kennenlernt, lernt Sünde hassen und ihn mehr lieben. Wer ihn besser kennenlernt, hört gern auf ihn. Zusammenfassung, Wissen ist nicht alles. Die Bibel ist Gottes Wort, Tat und Tatsache. Sie weist in all dem Elend, das sie beschreibt, auf den Herrn Jesus Christus. Ich komme zum dritten Punkt. Glauben bringt alles. Vers 20 bis 21. Der Apostel schreibt, vor allem sollt ihr wissen, dass keine Weissagung der Schrift durch eigene Auslegung geschieht. Denn es wurde nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern heilige Menschen haben von Gott her geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Dieses vor allem ist wichtig. Die Bibel ist kein Mythos, sondern Gottes Wort. Und Gott als der Autor sorgt dafür, dass Heilige oder sorgte dafür, dass Heilige die Heilige Schrift auch richtig geschrieben haben. Und als Autor hat er auch dafür gesorgt, dass die Heilige Schrift sich selbst richtig auslegt. Denn es gab viele Scheinheilige, und die gibt es immer noch, die sein Wort falsch überliefern und auslegen. Aber das ist dann das Thema im nächsten Abschnitt des Briefes, wo er von den Sekten redet. Petrus vor allem ist hier sehr schön in 2. Timotheus 3,16 und Jakobus 1,21 auf den Punkt gebracht. 2. Timotheus 3,16: Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Theopneustos heißt es, von Gott eingehaucht. Und sie ist nützlich. A. zur Lehre. B. zur Überführung. C. zur Besserung. Und D. zur Unterweisung in Gerechtigkeit. Und Jakobus sagt: Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann, die dunklen Seelen, die eigennützigen Herzen. Das und dazu ist Gottes Wort gut und dazu ist der Herr Jesus gut. Und ich komme zum Schluss. Erster Punkt: Das Zelt weist auf vorübergehendes Leben, weist auch auf Gottes Demut und auf sein beständiges Haus. Zweiter Punkt: Die Bibel ist keine Fabel. Und nur von Jesus zu wissen, ist zu wenig. Wenn er nicht in unserem Herzen, das heißt in unserer Ausrichtung der Wünsche und Pläne, Raum gewinnt, dann ist das zu wenig und unnütz. Dritter Punkt: Glauben, wie Gott ihn so kostbar gibt, bringt hier Abkehr von Sünde. Und das Wort sagt uns, wohin wir uns wenden sollen. Es überführt zum Herrn Jesus Christus und dann in den Himmel. Ja, der Apostel wiederholt es dauernd und gern. Und es ist gar nicht langweilig. Amen. Lasst mich beten. Lieber Vater, du hast uns deinen Sohn gegeben und er hat alles gut gemacht, so wie du uns geschaffen hast und wir es nicht schaffen. Und ich danke dir für deinen Sohn, der auch in Zeiten der Corona, dieser Krise, uns krönt, koronat mit Gnade und Barmherzigkeit, der uns gut tut, zu deiner Ehre, der uns gut tut, indem er uns von unserem Egoismen und von unserer Schwäche und unserer Sünde wegbringt und uns aufbaut zu deiner Ehre. Ich möchte dir danken für deinen Sohn. Mit ihm ist uns alles gegeben, was wir für unser Leben brauchen. Er ist kostbar. Und wir danken dir für dieses kostbare Geschenk mit unserem Leben und mit unserem Dank. Amen. Ich gebe noch den Segen bis nächsten Sonntag. 2. Korinther 13,13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen.